Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Alles könnte so schön sein. 3 Punkte gegen Leipzig, Platz 6 aktuell und insgesamt haben wir wieder ein Team, dem man wahnsinnig gerne zuschaut. Dennoch braut sich in der Horrenberger Straße in Zutzenhausen gewaltig etwas zusammen. So scheint es. Der Himmel ist grau. Wie es in der Geschäftsführung und mit Sportchef Andreas Schicker weitergeht, scheint zumindest völlig unklar. Und das trotz einer irre erfolgreichen Sommertransferperiode. Wie getrübt ist denn deine Stimmung gerade von diesem, ja, wie soll ich sagen, Nebenschauplatz?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Getrübt, David, trifft es tatsächlich nicht richtig. Ich bin genervt.
Ja.
Ich bin massiv genervt, dass wir aktuell, Gott sei Dank, nicht mehr über sportliche Fehlleistungen sprechen, sondern eigentlich in der Phase wären, wo wir darüber sprechen könnten, dass wir eine wahnsinnig tolle Mannschaft auf dem Platz haben, dass wir einen Trainer haben, einen Trainerstab, der mittlerweile funktioniert. Ne, wir müssten eigentlich mal einordnen so langsam und müssten die Zeit haben, auch sozusagen, David, unsere eigenen Fehler bzw. Fehlprognosen einzuordnen, weil wir ja Anfang des Jahres eigentlich gesagt haben, Ilzer weiterhin eine Chance zu geben, ist gut. Aber dass er tatsächlich das Ganze in so eine grandiose Mannschaft umwandeln kann in so einer kurzen Zeit, das hätten wir eigentlich nicht erwartet. Aber wir haben überhaupt keine Zeit, über das Sportliche zu reden, was Ilzer da eigentlich in den letzten Monaten geschaffen hat, weil es die ganze Zeit solche wahnsinnigen, nervigen Nebenschauplätze gibt. Und ich will darüber eigentlich gar nicht reden, aber wir müssen darüber reden. Und David, ich versuche mal den Einstieg so zu bilden. Wir haben letzte Woche war Länderspielpause, aber wir haben die Folge genannt Schlammschlacht der Egos. Und genau so ist es. Wir sind ein Fußballverein und hier spielen sich die ganze Zeit individuelle Egos, also in den Vordergrund, ja, die eigentlich mit dem Sportlichen relativ wenig zu tun haben sollten.
Ja, es ist traurig, es hat sich leider auch nicht viel geändert, zumindest was diese Nebenschauplätze angeht. Es ist vielleicht sogar noch schlimmer geworden und du hast recht, Jonas, ich glaube, auf genervt können wir uns einigen, denn es ist genauso, wie Leon uns geschrieben hat, schon am Montag, wir müssen drüber reden und wir haben eigentlich keinen Bock. Und das meine ich jetzt gar nicht so ignorant, sondern ich sehe uns schon als Fußball-Podcast, das heißt, eigentlich würde ich gerne über die Spiele sprechen, über die Transfers sprechen, über die Taktik des Trainers sprechen, auch mal ein bisschen mich aufregen, mich freuen, was auch immer. Aber jetzt sind wir immer bei so einer Scheiße da auf Management-Ebene. Und es geht aber nicht anders. Trotzdem, damit wir nicht direkt so super negativ reingehen, Jonas, haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wir jetzt kurz trotzdem so ein bisschen die Mannschaft und die Leistung vom letzten Spiel uns angucken und ja, die Mannschaft dafür natürlich auch ein bisschen feiern wollen. Denn, Jonas, ich habe recherchiert, das war der beste Saisonstart von RB Leipzig ever. Das ist ja auch schon ein Verein, der seit einigen Jahren in der Bundesliga spielt, war fast immer international dabei und so gut sind sie noch nie gestartet. Und dann kommen wir und hauen die mal 3-1 weg. Ich kann mir fast denken, was du antworten wirst, Jonas, aber was war denn der Schlüssel? Was war der, ja, das Entscheidende, was uns Richtung Sieg gebracht hat?
Es ist fast langweilig, dass wir immer darüber reden, aber es ist einfach sowas von krass, wenn du dir auch nur 20 Sekunden die Statistiken anguckst, wie viel mehr wir als der Gegner laufen.
Ja.
Das ist wirklich, als hätten wir einen 12. Mann auf dem Platz. Und da meine ich jetzt nicht so, wie so ein genervter Fußballfan, der da vom Schiedsrichter spricht, sondern als hätten wir einen 12. Spieler, der einfach so bei uns rumlaufen darf. Wir sind 11 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. 128 Kilometer gegen 117 Kilometer. Das ist tatsächlich die Laufleistung eines kompletten Spielers. Und ich glaube, es ist wirklich, klar, im Fußball, es gibt auch noch mehr als die Laufleistung, keine Frage. Aber wenn die Laufleistung so enorm unterschiedlich ist, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer für den Gegner das Spiel zu gewinnen, wenn wir so fleißig sind.
Und das war ja auch mehrfach so, dass wir eben durch viel Investieren, durch hohes Draufgehen dann eben uns Chancen erarbeitet haben. Und so kommen ja auch die 1,8x-Goals zustande. Ne? Wir müssen schon, das muss man zugeben, viel Arbeit investieren, um uns die Torchancen zu erarbeiten. Leipzig nicht so sehr. Leipzig hatte ähnlich gute Chancen. Aber halt mit viel weniger Laufleistung. Aber genau das ist der Schlüssel. Natürlich haben wir nicht einen Kader wie Leipzig, das wissen wir ja. Aber wir spielen jetzt einfach einen anderen, einen neuen Fußball. Was nämlich schon bemerkenswert ist, und das wird jetzt auch für keine Überraschung sein, wir sind mittlerweile nicht mehr so eine passsichere Mannschaft, wie das Matarazzo noch versucht hat. Manchmal auch mit Erfolg. Wir wollen gar nicht zwingend den Pass genau in den Fuß spielen. Wir wollen halt auch mal den langen Pass spielen und haben deswegen eigentlich ganz selten 80 plus x Prozent angekommene Pässe. Das ist überhaupt nicht mehr der Schlüssel, aber das kannst du eben ganz gut umsetzen, wenn die Mannschaft bereit ist, so viel Meter zu machen.
Ja, und alles andere ist eigentlich auch relativ egal. Wie oft haben wir in den letzten Jahren versucht, immer die spieldominante Mannschaft zu sein und haben es überhaupt nicht auf den Platz bekommen? Am Ende vom Tag sind wir vom Kader her eine mittelmäßige Bundesligamannschaft. Und wenn wir gewisse Tugenden auf den Platz kriegen, dann stoßen wir eben eher ins vordere Drittel. Und wenn wir gewisse Tugenden nicht auf den Platz kriegen, die ganz wichtig sind für den Fußball, dann stoßen wir aber auch ganz schnell ins hintere Drittel, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Und die Tugenden sind da mit Sicherheit nicht eine enorm hohe Passquote oder irgendwelche individuellen Dribblings. Das ist alles schön und gut, wenn es funktioniert. Aber hauptsächlich ist es bei einer Mannschaft, die im Mittelfeld stehen könnte, ist es die Laufleistung, ist es die Zweikampfquote und am Ende vom Tag natürlich auch die Effizienz vorm Tor. Aber das sind eigentlich die drei wichtigsten Dinge. Und das setzen wir eigentlich aktuell so gut um wie schon Ewigkeiten nicht mehr.
Auch noch das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Wir sind einfach wirklich sehr effizient und nicht nur in diesem Spiel. Ne? Das zeigt uns auch der X-Goal-Wert im Verhältnis zum tatsächlichen Wert, den wir erzielt haben. Und ja, ich weiß natürlich, dass viele Mannschaften nicht mehr mit Doppelspitze spielen, aber wir haben die beste Doppelspitze der Liga. Einfach rein statistisch gesehen. Wir haben da zwei Stürmer, die extrem effizient sind und hatten jetzt ja zuletzt sogar das Problem, dass wir zu viele gute Spieler haben, sodass Aslani ja sogar gebencht wurde.
Ja, obwohl ich auch da sagen würde, Aslani wurde nicht gebencht. Das hört sich so an, als würde sich das Ganze auf Aslani beziehen. Sondern Aslani musste Platz machen, weil anderes so gut funktioniert.
Ne? Prömel zum Beispiel.
Exakt, Prömel. Prömel ist momentan nicht zu benchen. Ne? Das ist einfach nicht möglich. Er ist viel zu gut drauf, er schießt Tore wie am Fließband. So torgefährlich war er eigentlich noch nie. Und das, obwohl er eigentlich die meisten Spiele in dieser Saison nicht mal von Anfang an gemacht hat. Er hat sich ja quasi durch seine Joker-Tore erst in die Startelf reingearbeitet und trifft jetzt weiterhin. Ne? Und zusätzlich ist eben Abdullahu und Burcha so stabil, dass du auch die nicht auf die Bank setzen kannst. Ne? Weil Prömel quasi eine Ergänzung von den beiden ist. Und keinen der beiden ersetzen soll. Und dann ist natürlich eben manchmal die Qual der Wahl hart, aber da musste auch jeder sich schon mal hinten anstellen. Ne? Kramaric saß beispielsweise auch schon des Öfteren in dieser Saison auf der Bank, ist jetzt wieder dabei gewesen. Ne? Lemperle saß auf der Bank, weil er verletzt war teilweise und jetzt ist halt mal Aslani dran. Ne? Und genauso ist es einfach. Und ich glaube, wenn es Prömel dann mit Leistung zurückzahlt und wir am Ende gewinnen und Aslani kam ja auch rein und hat sogar noch ein Tor vorgelegt, dann ist jetzt Aslani der Letzte, der sich da beschwert, wenn er einmal von der Bank kommt.
Ja, ganz genau. Genau das ist es ja letztlich. Ne? Und es ist gerade einfach toll, wie das alles zusammenläuft. Ne? Wir haben letzte Folge unter anderem auch über Haidari gesprochen, dass er so ein bisschen die Schwachstelle aktuell ist. Und als hätte er die Folge gehört, hat uns Marius auch geschrieben, macht er jetzt ein super Spiel. Und das nicht nur wegen seines Tores. Er war wirklich souverän, auch die Statistiken sind sehr überzeugend und es hat ein ganz, ganz stabiles Spiel zusammen mit Ranac gemacht. Natürlich gab es trotzdem Torchancen für Leipzig, aber
das kannst du nicht verhindern gegen Leipzig, dafür sind sie zu gut. Ja, dafür sind sie einfach zu gut. Auch wieder muss man einfach jedes Mal, es ist wirklich jede Woche das Gleiche gefühlt, aber auch wieder Wladimir Zufall mit einem fantastischen Spiel, ne? Also war am ersten Tor beteiligt, legt das zweite Tor von Lemperle direkt vor, macht seine Seite komplett zu. Wahnsinniger Transfer, muss man wirklich sagen.
brutal. Und auch da, als wollte er es mir beweisen, eine Laufleistung wirklich komplett krank. Ne? 12,6 Kilometer in dem Alter. Sehr, sehr stark. Ja, und einfach auch die Konstanz. Und auch das, ne, ich weiß auch überhaupt nicht, ne, also, was ich zum Beispiel auch rausgefunden habe, und es ist auch so, der Typ ist rein auf dem Papier echt langsam, aber wahrscheinlich ist der ziemlich spritzig, hat einen ziemlich guten Antritt, das fällt auf dem Feld gar nicht so großartig auf.
Mhm. Ja? Und diesbezüglich wurde mir tatsächlich gerade erst die Tage ein Reel, also so ein Zusammenschnitt, in die Timeline gespült, und zwar von Per Mertesacker. Ne? Der ja immer dafür so ein bisschen angefeindet wurde, dass er eigentlich, oder beziehungsweise auch selbst humorvoll damit umgegangen ist, dass er eigentlich für den Profifußball viel zu langsam ist mit seinen 1,98. Aber der ist Weltmeister als Stammspieler. Ja. Der ist, war er noch Stammspieler? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Nee, Hummels und...
Also er war teilweise auf jeden Fall Stammspieler bei der WM 2014. In einigen Spielen auf jeden Fall.
Genau, also wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste da wahrscheinlich sogar Boateng Rechtsverteidiger.
Boateng war Rechtsverteidiger.
Ja. Höwedes, das war Linksverteidiger, und waren in der Mitte Mertesacker und Hummels? Oder bin ich jetzt komplett schief gewickelt?
Nee, ich glaube nicht. Das Problem ist nur, dass ja Löw Umstellungen gemacht hat.
Und ja, es war wahrscheinlich nicht die ganze WM, ja. So, aber Mertesacker ist auf jeden Fall Weltmeister. Er war lange Arsenal-Kapitän. Und das liegt einfach daran, dass am Ende vom Tag einfach Disziplin, Stellungsspiel und natürlich seine 1,98 bei Zweikämpfen in der Luft haben ihm natürlich auch geholfen. Ne, was ich damit sagen will einfach, es gibt nicht nur Pace. Und ich finde es wunderschön, dass sich mittlerweile der Profifußball dahin entwickelt hat, dass ohne Pace gefühlt gar nichts mehr geht. Ist ja auch alles schön und gut, weil macht natürlich das Spiel auch attraktiver. Keiner will da jetzt irgendwie 22 langsame Spieler über den Platz schleichen sehen. Das ist alles schon... objektiv gesehen richtig so, aber es funktioniert eben auch an gewissen Stellen ohne das krasse Highspeed. Ne? Und das ist einfach gut zu sehen.
Ja, also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel zum Zugucken und wirklich, ja, eins der besten unter Ilze vielleicht auch, gerade eben, weil man weiß, wie gut die gegnerische Mannschaft drauf ist und weil man ja zum Teil auch Spielzüge gesehen hat, die sehr, sehr gut waren. Ne? Zum Beispiel auch so ein Diomande, ne? Oder Uedraogo, kann ich hier kaum aussprechen, sorry.
Uedraogo.
Einfach krasse Anlagen und eine krasse Mannschaft und trotzdem nicht unverdient der Sieg. Wir wissen alle, das hätte natürlich auch 2-2 oder so ausgehen können, aber ja, wir haben es uns verdient über eine weit überdurchschnittliche Laufleistung und durch viel, viel Biss. Und da war die Mannschaft natürlich auch völlig zu Recht sehr zufrieden mit sich.
Genau. Gut, dann ist jetzt aber trotzdem der Punkt gekommen, wo wir wahrscheinlich jetzt mal das Sportliche so ein bisschen beiseite packen müssen.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Also wir haben keine Wahl. Ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Erstmal so die ganz allgemeine Stimmungslage. Du hast ja eher so dargestellt, dass du genervt bist. Ich habe da ein ganz ähnliches Gefühl eigentlich. Ich muss echt sagen, wir haben selten so viele Zuschriften aus unserer Community bekommen. Vielen Dank. Und da ist die Stimmung wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Was ich jetzt einfach mal nur beschreibend sagen will. Der Einzige, der da etwas anderer Meinung ist, eine einzige Nachricht haben wir bekommen, die da so ein bisschen positiver ist, wo betont wird, okay, rational würde es keinen Sinn machen, dass Schicker jetzt geht, dass er quasi auch Ilzer verlässt und dass er quasi seine Zelte abreißt, obwohl ja alles so gut läuft. Aber alle anderen 10 Nachrichten, die wir hier sehen, haben wirklich sozusagen malen das Grauen komplett an die Wand, inklusive der Perspektive, die ich emotional zu 100% nachvollziehen kann, von Tolga zum Beispiel. Meine Nerven packen es nicht mehr, was bei uns abgeht. Ich sehe, alle gehen und uns in Liga 2. Das ist natürlich jetzt auch nicht, glaube ich, das, was Tolga wirklich glaubt. Aber das Gefühl dahinter, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Weil, wie absurd ist es bitte? Ne, installierst eine neue Führungsriege, die sich auch kennt, die sich mag, die gut funktioniert, und dann funktioniert die auch noch super bei uns, nachdem sie jetzt mal eine Vorbereitung Zeit hat, und es gibt überhaupt keine Gründe, aber dann eskaliert es quasi, und zwar nur im Managementbereich, nur bei den Anführungszeichen unten, Sesselpupsern Anführungszeichen oben, und das ist ja schon Wahnsinn. Wir haben in der letzten Folge dargestellt, und ich will da auch meine Meinung nicht großartig ändern, dass da schon verschiedene Seiten Fehler gemacht haben. Ne? Mhm. Dieser Wittmann-Einfluss, Riesenproblem, sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Aber auch ein Riesenproblem, wie dann da vor Gericht mit Wittmann umgegangen wurde, wo man genau wusste, denkt doch mal drüber nach, das ist der Freund von Hopp, jetzt lasst es doch mal gut sein, ne? Weil wir erinnern uns, im Frühjahr gab es ja die öffentliche Distanzierung von Rogon eigentlich. Und jetzt scheint sogar Andreas Schicker möglicherweise vor dem auszustehen. Und es ist gar nicht mal so leicht zu begründen, weil Schicker scheint, so melden es zumindest die Medien, eher auf der Seite der geschassten Geschäftsführer zu stehen. Mhm. Also gegen Wittmann. Ob das wirklich genau so ist, kann niemand mit Sicherheit sagen, der da mit dabei saß. Aber klar, es gibt gewisse Indizien, die dafür sprechen. Allerdings ist Schicker jetzt von einer von zwei Geschäftsführern, die noch im Amt sind. Das heißt, im Prinzip wäre auch die andere Deutung möglich. Theoretisch könnte Schicker jetzt auch mehr Macht bekommen als vorher. Das ist natürlich die Frage, wie sehr ihn das selber aus der Bahn wirft. Also wir sind hier schon sehr viel im Ungewissen unterwegs, leider.
Ja, aber ich meine, du hast es sogar mal gesagt, dass es ja auch die Information gibt, dass Andreas Schicker selbst auch eine Sprachmemo beigesteuert hat.
Genau, er war bei dem Prozess beteiligt, und zwar... Ja. Das ist dieses Indiz, was schon dafür spricht, dass er eher auf Seiten von Briel und Schütz war, gegen Wittmann und gegen das Stadionverbot gegen ihn.
Ja. Genau. Aber war Wittmann nicht auch eigentlich an diesem Schicker-Ilzer-Deal auch beteiligt?
Ja, das macht und alles noch lustiger.
Jetzt wird's ja ganz kurios, ne? Also der Mann, der dir in Anführungszeichen, jetzt ist alles wirklich sehr, sehr überspitzt und sehr, sehr im Ungewissen, aber der Mann, der dir mit ermöglicht hat, natürlich auch deine gute Leistung in Graz, dass du diese Chance bekommst, ne, dem pisst du dann später ans Bein, indem du quasi da auf der anderen Seite stehst, ne, vollkommen zu Recht, menschlich gesehen zumindest. Und dann hast du auf der anderen Seite jetzt wieder das Problem, dass du jetzt relativ alleine dastehst. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Wir können nicht hundertprozentig sagen, inwieweit Schicker da involviert war, inwieweit Schicker da beteiligt war und auf welcher Seite er steht. Wir können jetzt nur auch genauso wie ihr zusammenfassen und deuten, was aktuell in den Medien los ist. Ne? Und das ist ja grundsätzlich so, Schicker steht ja, wenn man die Medien momentan liest, nicht deswegen bei uns vor dem Aus, weil wir ihn loshaben wollen. Ne? Jetzt beispielsweise, man hätte ja auch jetzt denken können, beispielsweise wie die zwei Geschäftsführer, soll jetzt auch Schicker gehen.
Genau, so das, ist es nicht. So, das schreiben zumindest die Medien nicht, genau.
Genau, also Briel und Schütz mussten ja gehen, ne? Das war ja quasi nicht deren Entscheidung. Bei Schicker soll es jetzt anders aussehen, er macht ja auch einen guten Job. Aber es scheint jetzt so, dass Schicker selbst keinen Bock mehr hat auf diese Sache. Ne? Dass Schicker sozusagen, malen wir mal das Bild, Andreas Schicker steht während des Prozesses auf der Seite von Briel, Schütz und so weiter und gegen Hopp und Wittmann. Und jetzt sieht er so langsam, okay, wie das ganze Kartenhaus um ihn rum zerfällt, ne? Da müssen Leute gehen, Briel und Schütz stehen vor dem Aus. Dann natürlich auch der Präsident Jörg Albrecht ist jetzt selbstständig gegangen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber auch der ist weg. Das heißt, alle und Leute...
Der war sehr mächtig, darüber will ich gleich nochmal ein paar Worte verlieren. Ja.
Genau. Das heißt, alle Leute, die so um ihn herum waren, sind jetzt so langsam weg. Und wir wissen natürlich nicht, wer so seine Bezugspersonen im Verein waren, dass er einfach von sich selbstständig sagt... Kein Bock mehr auf diese Schlammschlacht. Wenn ich ein anderes lukratives Angebot bekomme Und sind wir uns alle einig, der VfL Wolfsburg ist finanziell auf jeden Fall lukrativer, dann breche ich hier die Zelte auf. Ne? Das ist momentan so, wie ich die Medien lese.
Ja, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Also erster Hinweis, hat uns eine Freundin dieses Podcasts auch geschrieben, das würde eine sehr lange Saison in Wolfsburg werden. Ich glaube, wir wissen, wie es gerade bei Wolfsburg läuft. Du musst diese Saison, in der es ja wirklich teuflisch läuft, erstmal rumbekommen und würdest dann ganz sicher nicht international spielen. Das kann ja sogar noch richtig eng werden, ne? Mit Abstiegskampf. Wer weiß, aktuell Platz 14. Und dann könnte erst der richtige Neustart beginnen. Also Schicker würde richtig viel Zeit verlieren und natürlich etwas mehr verdienen. Okay, gut. Aber ist Wolfsburg wirklich der Place to be? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wie ist es bei uns die Jugendakademie, wie ist in Wolfsburg die Jugendakademie, was kommen da für Spieler nach, sehe ich schon ein ganz klares Argument bei uns. Und die Attraktivität des VfL selbst ist jetzt auch nicht höher als von der TSG. Das heißt, was ist da gewonnen? Wenig. Ich versuche jetzt aber schon mal kurz diese Perspektive unserer Community nachzuvollziehen. Jean-Pierre hat es nämlich eigentlich ganz gut zusammengefasst, wie der Gedankengang quasi sein könnte. Und vielleicht können wir das jetzt einmal versuchen, aus unserer Sicht einzuordnen. Er hat uns nämlich gestern geschrieben: Hi David, hi Jonas, ich freue mich schon sehr auf eure Folge. Die aktuelle Lage um Andi Schicker ist schon echt frustrierend. Nach 12 Monaten wieder weg. Nimmt er auch wieder den ganzen Stab mit? Ist das das Karma, das zurückkommt, weil wir auch halb Graz leer gekauft haben? Als die Anfrage vom RB von RB Salzburg kam und Schicker es nie dementiert hat, wusste ich, da ist was dran. Auch Ilzer sagte in der PK, Zitat, zur Zukunft von Andi müsst ihr ihn selber fragen. Ein Treuebekenntnis sieht anders aus. Schicker duckt sich seit Tagen weg. Das alles deutet darauf hin, dass es nach Trennung aussieht. Und, kann man ihm böse sein, nach diesem Ego-Bashing an der Führungsfront, nein. Ich finde es trotzdem sehr schade, dass man gute Mitarbeiter, die nicht in die Welt von Hopp passen, so einfach in Anführungszeichen gehen lässt. Selbst wenn er geht, welcher neuer Sportdirektor soll das mitmachen?
Ja.
Wie siehst du das? Nachvollziehbar?
Sehr viel Richtiges dabei.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Und aber zunächst möchte ich dir einmal widersprechen. Du hast gesagt, dass Andreas Schicker, wenn er jetzt an den VfL Wolfsburg denkt, jetzt da eigentlich kein großes Plus sehen sollte, weil die ja 14. sind und bla bla bla. Ich glaube, für einen jung aufstrebenden Sportdirektor ist es jetzt erstmal nicht so relevant, ob die jetzt nächstes Jahr schon Champions League spielen oder europäisch spielen oder was auch immer. Er hat es jetzt quasi bei der TSG gezeigt und jetzt, wenn er merkt, er kann hier nicht mehr arbeiten, er fühlt sich hier nicht mehr wohl.
Hat er es wirklich gezeigt, Jonas? Sorry, dass ich dazwischen gehe, aber nach 10 Spielen würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt so ein Sesselpupser wäre im Aufsichtsrat von Borussia Mönchengladbach, würde ich sagen, nach 10 Spielen ist noch gar nichts gezeigt. Der muss sich hier erstmal ordentlich beweisen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Aber sagen wir es mal so, er hat zumindest so viel gezeigt, dass es reicht, um jetzt schon auf dem Radar von anderen Vereinen zu sein. Ne? Man sagt ja immer, bist du einmal auf dem Radar, bist du immer auf dem Radar. Das erklärt ja auch, warum so ein Thai-Food Korkut immer wieder neue Jobs bekommen hat, auch wenn er nichts konnte. Ne? Aber, ne, und so denkt er, glaube ich, nicht. Nur weil der VfL Wolfsburg jetzt auf Platz 14 ist, da würde er das dann eher als Chance sehen, den VfL Wolfsburg wieder voranzubringen. Und ich glaube, es geht am Ende vom Tag, das sind Menschen, einfach ganz viel ums ruhige Arbeiten. Möchtest du jeden Morgen an eine Arbeitsstelle fahren, egal wie viel Geld dahinter steckt, wo Menschen rumlaufen, die du nicht angucken willst? Wo du denkst, nee, da ist schon zu viel passiert. Da kommen wir einfach nicht auf eine Wellenlänge. Ne? Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich glaube, der VfL Wolfsburg, der wäre da für Andreas Schicker, zumindest in seinem Kopf, nicht der schlechteste Exit. Nicht, dass er die TSG Hoffenheim verlassen will, aber wenn er jetzt sagt, er fühlt sich bei uns nicht mehr wohl aufgrund der Situation, dann würde ihn sowas wie, dass der VfL momentan unruhige Zeiten hat und dass der auf Platz 14 steht, das würde seine Meinung nicht ändern. Weil wenn es beim VfL Wolfsburg laufen würde, dann wäre ja der bisherige Sportdirektor Sebastian Schinzelorz ja niemals gefeuert worden. Ne? Und dann würde er gar nicht die Chance bekommen. Also deswegen, ich glaube, das schreckt einen Sportdirektor, vor allem jemanden, der von sich überzeugt ist, das schreckt ihn nicht ab. Ne? Aber jetzt nochmal zur Einordnung von, ich glaube, Jean-Pierre war es, hast du gesagt.
Genau,
ne?
Ja.
Genau, also ich glaube wirklich, dass da sehr, sehr viel Richtiges dabei war. Und das ist tatsächlich auch ein Gedankengang, worüber wir reden müssen. Was ganz klar ist, ein Andreas Schicker, der will sportlich selbstständig Erfolge feiern. Der hängt nicht an der TSG. Wenn der, und bei Ilzer ist es genauso. Wenn der jetzt sagt, er geht zum VfL Wolfsburg, dann wird ein Andreas Schicker selbstverständlich irgendwann auch mal versuchen, vielleicht Ilzer zu locken oder Spieler zu locken, die sehr gut bei der TSG funktionieren. So funktionieren einfach Menschen. Du nimmst Leute mit, die gut funktionieren, die in deiner Anwesenheit schon mal gut funktioniert haben. Das heißt, die Gefahr, dass dann quasi das Gleiche wie bei Graz jetzt auch bei uns passiert, die ist auf jeden Fall real. Ne? Das ist eigentlich jedes Mal real, wenn sowas passiert. Die sehe ich auch. Mhm.
Ja, also klar, die Gefahr besteht. Jetzt muss ich nochmal kurz die bisschen unromantische und rein juristische Perspektive mit reinbringen. Ne? Das mit Jörg Albrecht ist natürlich alles einerseits mysteriös, andererseits nachvollziehbar, weil er ja vor wenigen Wochen schwer erkrankt ist. Wobei ALS natürlich eine ganz schlimme Krankheit ist, aber der Verlauf ja sehr stark variieren kann. Also die Bekanntmachung seiner Diagnose hätte ja auch bedeuten können, okay, er macht noch ein paar Jährchen weiter. Aber wir wissen jetzt nicht, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat. Was wir aber sagen können, er in seiner Position und jetzt mittlerweile natürlich die aufgerückten Stellvertreter haben das letzte Wort. Das ist das Spannende. Die müssen Schicker nicht gehen lassen. Die haben 50 plus 1, deswegen heißt das ja so.
Ja.
Wenn der EV nicht zustimmt, bleibt Schicker. Im Extremfall bis 2029. So läuft das Spiel. Und natürlich, ganz so leicht ist es nicht. Ne? Weil Schicker könnte natürlich spätestens im Sommer sehr, sehr klar machen, dass er gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier hat.
Aber dann würde wahrscheinlich eine Ablöse.
Ja, und wahrscheinlich eine sehr hohe. Wolfsburg ist ja angeblich bereit, eine zu zahlen, aber ich will darauf hinaus, bei einem kurzfristigen Abgang jetzt kann der EV mit dem neuen Vorstand rund um auch den, da ist ja mittlerweile jetzt auch jemand aus der Fanszene mit drin, sorry, dass ich den Namen jetzt gerade hier verloren habe in meinem Dokument, könnte einfach sagen, nö, fertig, ganz, jetzt mal ganz egal, was Hopp und Co. sagen. Und das ist schon eine Perspektive, die ich wahrnehme und die mich dazu bringt, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Weil sogar aus der Sicht von Hopp, wir versuchen mal kurz Hopps Perspektive einzunehmen. Vielleicht ist Hopp jetzt wirklich anti-Schicker, weil er sich da so eingemischt hat im Prozess. Ist ja möglich. Aber ist es in seinem Interesse, das Fass jetzt aufzumachen, im November? Hopp ist ja auch jemand, der ungefähr versteht, wie Fußball funktioniert, natürlich. Und der weiß, okay, es läuft gerade. Schicker kann gerade zwar eh nicht handeln, aber jetzt Unruhe reinzubringen, ist es nicht mal irgendeine Art von Pause, wäre ja dumm. Dass er darauf hinwirkt, dass Schicker da nicht mehr lange bleibt, möglich, leider.
Ja, auch wenn ich mittlerweile, übrigens zur Ergänzung, es ist Christoph Hensler und Frank Engelhardt.
Danke, ja.
Christoph Hensler ist derjenige, den du gemeint hast, der aus der
Fanszene,
aus der Fanszene stammt. Ich habe mittlerweile das Gefühl, jetzt auch mit zunehmendem Alter, Hopps, dass er, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht, dass er bewusst manchmal seine eigenen Entscheidungen über das Wohl des Vereines stellt, sondern ich glaube, mittlerweile ist er manchmal einfach auch so von sich selbst überzeugt und auch so von seinem Fußball-Sachverstand überzeugt, dass er das, was er sieht, immer auch für das Richtige hält.
Ne? Möglich. Aber auch Dietmar Hopp weiß, wie das funktioniert. Also zum Beispiel, dass er nicht die Mehrheit hat. Er hat die Mehrheit ja auch freiwillig zurückgegeben. Das ist natürlich sicherlich schwierig und auch irgendwie auf eine Art unlogisch. In England könnte man sich das so gar nicht vorstellen, aber so sind halt die Regeln in Deutschland. Und klar, wir wissen alle, ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen. Natürlich versucht Dietmar Hopp jetzt an seinem, ja, sein Leben geht ja dem Abend entgegen, würde ich sagen, alles entsprechend zu ordnen. So dass sein Baby, und das dürfen wir nie vergessen, Dietmar Hopp will das Beste für sein Baby, aber was das Beste ist, ist ja nicht eindeutig. Das ist halt leider das Problem.
Das, was das Beste für den Verein ist, ist ja in seinem Kopf. Und es müssen ja andere nicht genauso sehen.
Richtig.
So, aber so naiv, David, bin ich nicht mehr. Wir begleiten jetzt das Ganze rund um Hopp auch schon lang genug. So naiv, dass Hopp sich da zurücklehnt und sagt, alles klar, 50 plus 1, ich habe meine 49% und wenn ich dann überstimmt werde, ist alles gut. Der hat seine Wege.
Ich verstehe.
Der sägt. Der hat seine Gesprächspartner, der hat seine Jünger um sich rum und der macht da auch massiv Welle. Wenn er jemand weghaben will, da, und das ist einfach Fakt, wenn er jemand weghaben will, das haben wir in den vergangenen Jahren oft genug gesehen, ob es jetzt richtig oder falsch ist, das werte ich jetzt nicht, dann hat Dietmar Hopp seine Mittel und Wege, den dann auch langfristig wegzubekommen. Das ist einfach so.
Das stimmt, ja. Das kann ich mir natürlich gut vorstellen, aber wieso immer vom Schlechtesten ausgehen, ne? Sicherlich ist das, was gerade passiert, und das muss ich wirklich so sagen, ich bin da fest von überzeugt, etwas, was sowohl das Ansehen der TSG ankratzt, als auch das Lebenswerk von Dietmar Hopp ankratzt. Mhm. Ich könnte hier eine sehr lange Liste vorlesen mit den Wohltaten von Dietmar Hopp, gerade für die Region, gerade fürs Krankenhaus und so weiter und so fort. Ne, viel von dem Geld, das er hat, ist wirklich in die Gesellschaft reingeflossen. Aber was jetzt nur die TSG angeht, könnte man auch eine Liste vorlesen mit Aktionen, die mindestens mal Unruhe reingebracht haben und nicht direkt geholfen haben. Und ich bin einfach der Typ, der jetzt noch nicht an dem Punkt ist, total negativ zu sein. Aber ich sage es auch direkt, ich habe es dir, glaube ich, auch geschrieben, wenn jetzt Schickert die nächsten Tage weg ist, dann wird das eine Folge hier geben, die vielleicht nicht jugendfrei ist. Weil das wäre quasi genau das aus dem letzten Jahr nochmal reloaded. Und wenn man daraus nicht was lernt, dann habe ich wirklich gar kein Verständnis. Also wir hatten letztes Jahr diese Situation und wir haben es 800 Mal betont. Es war nicht die Entscheidung selbst, sondern das Timing. Und das Timing jetzt ist natürlich nicht ganz so katastrophal. Aber trotzdem sind wir mitten in der Saison. Ne? So eine Wintertransferperiode kann auch wichtig sein. Und, und abgesehen davon, in so einer guten Phase, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir das jemals erlebt, dass es bei einem Club sportlich super lief und es dann in dem Management so rumort? Ne? Also wir beobachten jetzt wirklich lange Fußball, das ist eine komplett irre Situation und da erwarte ich von den Männern und vielleicht auch Frauen im Anzug und in der Bluse, dass sie sich zusammenreißen und das von der Mannschaft weghalten.
Und es funktioniert nicht. Christian Ilzer hat letzt erst gesagt, es ist präsent.
Ja, er hat jetzt erst gesagt, warte mal, ich habe ein Zitat mir aufgeschrieben, da hat der Club sich schütteln müssen. Und es bezieht sich eben auf diese Nebenschauplätze. Und das ist ein Problem.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Warte mal, ich habe ein Zitat mir aufgeschrieben. Da hat der Club sich schütteln müssen. Und es bezieht sich eben auf diese Nebenschauplätze. Und das ist ein Problem.
Ja, und was ich da ganz, ganz wichtig, was ich da noch sagen möchte, ist, ich möchte Schicker hier noch nicht auf die gleiche Stufe stellen, wie jetzt beispielsweise in Alex Rosen. Es gab eine TSG vor Schicker und es wird eine TSG nach Schicker geben. Ja. Das ist keine Frage. Und Schicker ist mit Sicherheit nicht lang genug da, um jetzt diesen ganzen Erfolg auf die Schultern von Schicker zu legen. Mit Sicherheit nicht. Schicker hat viele richtige Entscheidungen getroffen, Schicker hat auch schon falsche Entscheidungen getroffen. Aber wenn Schicker jetzt gehen sollte, in einer Phase, wo er gemeinsam mit Chris Ilzer im Team die TSG sportlich aufs nächste Level gebracht hat, und er geht jetzt, dann ist das eine Entscheidung, wo persönliche Egos und persönliche Streitigkeiten einfach über dem Erfolg des Teams stehen. Fakt. Das ist dann einfach so, weil Stand jetzt ist Andreas Schicker der Richtige für den Job. Und er müsste gehen, obwohl er der Richtige ist und obwohl wir noch nicht wissen, wo das alles hinführt. Und dann hätten wir einfach ein Problem. Dann hätten wir ein Problem, dass wir quasi Chaos in etwas reingebracht haben, wo es eigentlich kein Chaos gab. Es funktioniert alles wunderbar, David. Wir reden 0,0 über den Trainer, über die Rückendeckung des Trainers. Brauchst du überlegen, was es alles in der Vergangenheit gab. Wir haben hier darüber geredet, dass Matarazzo rumsaß wie ein Gentleman auf der PK und 0,0 Rückendeckung hatte der Arme. über was haben wir da geredet?
Und auch nicht wusste, was Frank Kramer da gerade so treibt, welche Spieler jetzt gekauft werden, welche nicht gekauft werden und so.
Ja, allein schon, dass Frank Kramer da überhaupt ein paar Transfers gemacht hat. Ja, also, über was haben wir hier alles geredet? Mittlerweile haben wir wunderbare Strukturen. Wir haben eine funktionierende Mannschaft. Wir haben einen Weltklasse Altersdurchschnitt. Wir haben junge, aufstrebende Spieler. Wir haben schöne ältere Spieler. Wir haben Spieler, die wir rotieren wunderschön, ohne dass jemand sich beschwert. Ne? Kramaric sitzt auf der Bank, gibt keine bösen Interviews. Ne? Der sitzt mal auf der Bank, gibt keine bösen Interviews. Es läuft alles wunderbar. Und dann fällt denen da oben nichts anderes ein, als zu sagen, wenn du keine Probleme hast, dann machst du dir selbst Probleme. Das ist es. Das ist es auf den Punkt gebracht.
Ja, komplett verrückt. Komplett verrückt und ja, viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein, weil man muss jetzt auch nochmal sagen, ich habe mir jetzt den neuesten Artikel nochmal durchgelesen und nennt mich naiv, aber ich vertraue bei solchen Sachen dem Kicker immer am meisten. Und die neueste Formulierung des Kickers finde ich zumindest sprachlich sehr interessant. Einmal kurz zuhören. Da diesbezüglich noch keine Absage an die Öffentlichkeit drang, kann nur geschlussfolgert werden, dass der Österreicher angesichts der chaotischen Verhältnisse in der Vereinsführung einem Wechsel zumindest nicht völlig abgeneigt zu sein scheint.
Mhm.
Was heißt das? Mittlerweile ist der Kicker wieder auf dem Standpunkt zu sagen, okay, wir sind kurz davor, alles zu relativieren. Zumindest nicht völlig abgeneigt zu sein scheint. Also, das ist wirklich so wenig. Ich will es natürlich, wie gesagt, ich bin kein Journalist, ich habe nicht die Handynummer von den TSG-Vorsitzenden, nicht von Andi Schicker und so weiter. Ich finde es auch verdächtig, dass Andreas Schicker in den letzten ein, zwei Wochen nichts gesagt hat. Trotzdem müssen wir das jetzt einfach erstmal so hinnehmen und sehen, okay, aktuell scheint es nicht ganz so heiß zu sein. Wäre natürlich lustig, wenn jetzt kurz nach Veröffentlichung dieses Podcasts dann eine anderslautende Pressemeldung rauskommt.
Ja.
Aber ja, ich bleibe dabei. Ich glaube, es wäre für einen Sportdirektor aktuell eine sehr schwierige Phase zu wechseln. Ne? Gerade auch zu einem Verein wie Wolfsburg, der will ja was von dir. Und du hast die Wintertransferperiode vor dir, kannst kaum handeln, siehst den Kader, denkst, der ist ja eigentlich gar nicht so kacke, musst du dann überlegen, ja, aber warum funktioniert es trotzdem nicht? Dann haben wir da noch das Trainerproblem. Ne? Daniel Bauer ist jetzt Interimstrainer. Da musst du dich fragen, lag es vielleicht an Simonis? War der Kader eigentlich gut? Aber natürlich ist es offensichtlich brenzlig. Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Ja, dennoch gibt es auch Medienberichte, dass heute, also am Mittwoch, nehmen wir die Folge auf, tatsächlich die Gespräche stattfinden mit dem VfL Wolfsburg. Ne?
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen so auslegen möchte wie du, und ich will dich jetzt mal darin bestärken, in deiner Deutung, könnte man auch einfach sagen, Andreas Schicker guckt, was für ihn selbst mal drin ist. Ne? Weil er ist momentan ein top gefragter Mann, er nutzt jetzt mal aus, er fährt jetzt mal nach Wolfsburg, führt mal da Gespräche, vielleicht ist da ja so lächerlich viel Geld drin, ne, dass du quasi dann sagst, ja komm, warum nicht? Auf der anderen Seite, wenn die TSG Hoffenheim ihn behalten will, dann ist es natürlich nicht so schlecht, mal zu zeigen, Freunde, ich hätte auch andere Optionen, also behandelt mich mal nicht wie Scheiße. Ne? Also sich so ein bisschen rar zu machen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Es gibt ja auch, der SWR hat, glaube ich, in seinem Artikel geschrieben, könnte auch so ein bisschen Pokern sein, dass Andreas Schicker vielleicht auch, hast du ja eben auch schon gesagt, so ein bisschen auf eine Beförderung hofft. Ne? Vielleicht bekommt er ja auch durch dieses ganze Ding mehr Macht bei der TSG als Belohnung dafür, dass er bleibt, obwohl er ja möglicherweise ein sehr, sehr lukratives Angebot aus Wolfsburg hatte. Ne? Also es kann auch sein, dass sich das Ganze wieder beruhigt, dass Andreas Schicker gerade auch ruhiger arbeiten kann, als die Medien es jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen heiß kochen. Ne, grundsätzlich möchte der ja auch nicht weg. Der hat ja halb Graz mitgebracht. Ne, also das wäre ja enormer Aufwand, jetzt wieder ganz Graz nach Wolfsburg zu schippen. Also ich glaube schon, dass Andreas Schicker, wenn alles gut laufen sollte, hat er ein Interesse daran, bei der TSG zu bleiben, aber vielleicht auch noch das ein oder andere für sich selbst noch rauszuziehen. Das wäre jetzt vielleicht mal meine Deutung des Ganzen.
Ja, und wer sagt denn, ne? Also wenn wir eine Sache über Dietmar Hopp wissen, dann, dass er in der Vergangenheit ein schlauer Geschäftsmann war. Wer sagt denn, dass es Hopp nicht hinkriegt, sozusagen zu sehen, okay, bezüglich Wittmann sind wir offenbar nicht ganz einer Meinung, aber vielleicht machen wir es einfach so, Schicker kriegt jetzt mehr Macht und dann finden wir dadurch quasi zu einem Kompromiss oder wie auch immer. Ne, weil es ist, glaube ich, nicht im Interesse. Hopp steht doch auch morgens auf und liest die Zeitungen und denkt sich, oh Scheiße. Alles, was über mein Baby, mein Verein geschrieben wird, ist nur negativ. Wir sind schon wieder hier der große Chaos-Club. Das will ja keiner.
Ne? Die Frage ist immer, David, wie verhärtet sind die einzelnen Personen in ihrer
Meinung? Sehr gute Frage. Das ist so. Das ist die entscheidende Frage. Wie verhärtet sind die Fronten?
Ja, wie verhärtet sind die Fronten und wie beleidigt sind die einzelnen Persönlichkeiten? Und in Person von Briel und Schütz waren sie wohl sehr beleidigt.
Ja.
Aber jetzt das war wirklich eine persönliche Ebene, wo sie nicht mehr mit sich selbst vereinbaren konnten, weiterhin in einem Verein zu sein, wo auch Wittmann noch eine Loge besitzt. So. Und deswegen mussten die aus Sicht von Dietmar Hopp weg. So, jetzt kann es sein, dass Andreas Schicker so grundsätzlich so ein bisschen mehr 60-40 mäßig auf der Seite von Briel und Schütz war, aber sich so denkt, Alter, ich bin für meine professionelle Karriere hier, jetzt sind Briel und Schütz weg, das sind nicht meine besten Freunde, jetzt gucke ich mal, was für mich drin ist. Und wenn Hopp jetzt ein bisschen auf mich zukommt und sagt, ey, hör mal zu, Andreas, ich weiß, du warst da auch so ein bisschen bei dem Prozess dabei, aber können wir mal professionell darüber reden, und Schicker lenkt ein, dann hat das Ganze auch eine Möglichkeit, ne, auch dass man da sogar stärker rausgeht. Weil die Frage ist einfach nur, wie beleidigt sind die einzelnen Personen? Und ich glaube nicht, dass Andreas Schicker in diese ganze Wittmann-Thematik so tief drin war, um jetzt beleidigt genug zu sein, jetzt wegzuwollen. Das glaube ich.
Ja, sehr intelligente Bemerkung. Das wissen wir nicht. Ne? Wie verhärtet die Fronten sind, trotzdem ist das die entscheidende Frage. Und ne, eins meiner Lieblingszitate ist ja, ein Experte ist jemand, der dir hinterher genau erklären kann, warum es anders gekommen ist. Je nachdem, wie jetzt die Entscheidung letztlich ausfällt, egal ob von Schicker oder von Hopp oder von wem auch immer, wissen wir natürlich genauer, wie die Situation war. Aber es gibt das Potenzial für eine in Anführungszeichen Win-Win-Situation. Und damit ist quasi gemeint, okay, Hopp und Schicker setzen sich zusammen, vereinbaren irgendwie einen gangbaren Weg mit Wittmann, sodass aber trotzdem Schicker autonom handeln kann und Schicker kriegt dafür die Beförderung.
Ja.
Ist nicht ausgeschlossen. Je nachdem, wie das persönliche Verhältnis zwischen diesen beiden Individuen ist.
Genau. Das heißt, wir halten fest, verlässt Andreas Schicker wirklich zeitnah den Verein in Richtung Wolfsburg und der e.V. stimmt dem Ganzen auch zu. Ne? Schicker muss es wollen, der VfL Wolfsburg muss es wollen und muss tief in die Tasche greifen und der e.V. muss zustimmen. Passieren alle drei Dinge innerhalb der nächsten Wochen, ist eine Sache für mich ganz klar. Es hat auch in Bezug auf Schicker richtig gekracht und Schicker fühlt sich nicht mehr wohl. Passiert es nicht, dann ist es das, was wir gerade eben skizziert haben, und Schicker war in der ganzen Wittmann-Thematik nur ein Schaulustiger und so ein bisschen nebenbei mit drin, aber er war nicht der Strippenzieher. Das sind die zwei Möglichkeiten und das gilt es jetzt zu beobachten.
Ganz genau. Vielen Dank euch auf jeden Fall für die ganzen Zuschriften. Wir haben es trotzdem versucht, ja, aus unserer Sicht einzuordnen, und ich glaube, unser Fazit ist einfach, es gibt verschiedene Optionen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber es ist natürlich schlimm, da stimmen wir euch zu, dass es jetzt überhaupt so weit gekommen ist, dass jedes Käseblatt darüber schreibt und überall TSG Hoffenheim und Chaos steht.
Genau. Und was es natürlich auch noch nebenbei kurz zu erwähnen gilt, ist, diese ganze Sache um Jörg Albrecht ist natürlich auch sehr, sehr bitter, weil er hat die Diagnose, also diese ALS-Erkrankung, ja schon im Herbst 2024 bekommen. Und dennoch entscheidet er sich jetzt dazu, eben zurückzutreten. Das heißt, wahrscheinlich ist die Belastung für Jörg Albrecht in den letzten Wochen, Monaten auch angestiegen aufgrund eben dieses ganzen Kampfes, und deswegen hat er sich wahrscheinlich dazu entschieden, dass er eben in Bezug auf seine Erkrankung das Ganze nicht mehr mitmachen kann und möchte. Ne, ich glaube schon, dass das Ganze auch so ein bisschen ineinander spielt, deswegen ist es natürlich auch für Jörg Albrecht sehr, sehr bitter, und wir wünschen ihm da nur das Beste für die Zukunft.
Ja, definitiv, und es ist natürlich einfach auch ein ungünstiger Zufall oder vielleicht auch nicht Zufall, der das Ganze noch mal heikler erscheinen lässt, als es eigentlich der Fall ist. Puh, Jonas, ich bin jetzt fast schon platt. Was sagst du? Haben wir noch was auf dem Zettel, was wir noch abarbeiten müssen?
Komm, jetzt sind wir schon die ganze Zeit hier mehr oder weniger bei Rogon. Jetzt können wir auch das Buch komplett machen und können noch mal darüber reden. Fisnik Aslani, FC Bayern München. Eine Ausstiegsklausel steht im Raum im Sommer von über 30 Millionen.
Richtig.
Sein Marktwert ist jetzt auch gestiegen. Es gab ein Marktwert-Update von Fisnik auf 18 Millionen. Was sagen wir dazu, wenn im Sommer 2026 Aslani für, sagen wir mal, 30 Millionen uns verlässt?
Dann bin ich nicht total geschockt. Aber zu den Bayern fände ich schon, muss ich sagen, durchaus überraschend. Und es ist natürlich so, ne, es ist völlig klar, das ist ja auch dynamisch. Diese 18 Millionen sind ja eine absolute Momentaufnahme. Sehr gut möglich, dass er das bestätigen kann, die Form. Auch sehr gut möglich, dass es sich wieder normalisiert. Ne? Und die Quote, die natürlich aktuell sehr, sehr gut ist, 10 Bundesligaspiele, 5 Tore, 2 Assists, muss jetzt nicht so bleiben, zwingend. Ich wünsche es mir natürlich, aber wir haben, glaube ich, gesehen, dass zum Beispiel in den letzten 2 Spielen die Kurve wieder eher nach unten zeigte. Und ich fand, ehrlich gesagt, auch so hart wie es ist, dass der Bankplatz von Fisnik Aslani vor allem wegen Prömels guter Form und auch Kramaric guter Form völlig verdient war.
Ja. Eigentlich zeigt das Ganze nur 2 Dinge. Und zwar erstens mal, wie schnell es mittlerweile geht.
Ja.
Ne? Also als Beispiel jetzt auch hier dieser Hype um Said El Mala und sofort Nationalmannschaft. Top-Spieler, keine Frage. Krasser Spieler, ich freue mich auf die Zukunft. Aber direkt mit 19 da in die Nationalmannschaft reingeschmissen zu werden, ne, es geht einfach nur mittlerweile sehr, sehr schnell. Und sobald die Medien was fordern, bekommen sie es auch. Das heißt, wenn jetzt Aslani quasi ein Jahr später, ne, also quasi Sommer 25 noch von Elversberg gekommen, zweite Liga, und dann ein Jahr später der große Schritt zum FC Bayern, es geht einfach mittlerweile verdammt schnell. Und die zweite Sache ist, da merkt man auch einfach, dass 30 Millionen dann für den FC Bayern halt einfach Spielgeld sind. Ne? Das ist Geld, was man dann einfach mal auf Rot setzen kann beim Roulette. Und wenn es klappt, wunderbar. Wenn nicht, eben nicht. Aber für uns, müssten nicht traurig sein, wenn wir über 30 Millionen kriegen für ihn. Ne? Dann reiht er sich eigentlich da ein, wo wir hier mit Joel Linton und Rüther und allen möglichen Leuten waren, die wir günstig eingekauft haben, ne? Sie entwickelt haben und dann teuer verkauft haben. Also ein Beinbruch wäre es jetzt nicht.
Und ich weiß nicht, also manchmal hat man ja so Gedanken im Hinterkopf zu einzelnen Spielern. Ich glaube, dass ich noch nie den Gedanken im Hinterkopf habe, dass uns Fis lange erhalten bleibt. Noch nie. Und das sieht mit anderen Spielern durchaus anders aus. Also wenn du mich jetzt zum Beispiel auf Tim Lemperle ansprichst, dann könnte ich mir das schon gut vorstellen, dass wir den in einigen Jahren immer noch im TSG-Trikot sehen. Einfach auch, weil der, wie soll ich sagen, also um rauszufinden, dass der wirklich gut ist, musst du ihn etwas besser scouten als so ein Fisnik Aslani zum Beispiel.
Ja.
Und trotzdem kann es natürlich auch sein, dass der in 1-2 Jahren weg ist. Aber ich wäre überhaupt nicht geschockt von dem Schritt. Und es gibt ja immer wieder so Spieler, bei denen du weißt, okay, das kann jetzt genau diese Zwischenstation sein. Und dass der jetzt wirklich bei uns hängen bleibt, wäre zwar schön, ist aber nicht ganz so wahrscheinlich.
Genau, also alles andere steht eh in den Sternen. Aslani ist aktuell bei uns, macht einen guten Job, entwickelt sich jetzt erstmal weiter und alles Weitere. Ne? Ist ja wenigstens schön, dass wir so eine hohe Ausstiegsklausel haben. Ne? Da können wir eigentlich ganz entspannt in die Zukunft gucken. Entweder bleibt uns ein Top-Spieler erhalten oder wir haben wahnsinnig viel Geld.
Und das muss man ja nochmal sagen. Klingt jetzt natürlich rückblickend absurd. Aber man könnte sogar sagen, das ist eine gut verhandelte Ausstiegsklausel. Sie liegt ja über 30 Millionen und die wurde ja verhandelt nach der Zweitligasaison, als er noch bei, ich glaube, 7, 8 Millionen Marktwert stand. Da hat man das verhandelt.
Eigentlich ist ja dann nur die Frage, wenn du einen langfristigen Vertrag machst bis 2029 und machst eine Ausstiegsklausel rein von über 30 Millionen, ist ja dann eigentlich nur die Frage, wie schnell erreicht er es, dass irgendein anderer Verein das zahlt? Und wenn er das innerhalb eines Jahres schafft, oder beziehungsweise jetzt, er spielt ja erst gefühlt so 2, 3 Monate bei uns, wenn er das so schnell schon 10 schafft.
10 Spiele, Bundesliga.
Ja. Wunderbar, perfekt. Aslani hat alles perfekt gemacht, wir haben perfekt verhandelt und der FC Bayern ist blöd genug, jetzt schon so viel zu zahlen. Ne? Also Win-Win-Win.
Genau, genau so kann man es ja auch framen, dass man sagt, das ist genau der TSG-Weg. Ne?
Ja.
Junge Spieler zu entwickeln, teurer zu verkaufen und kann man auf jeden Fall als Erfolg benutzen, denn er wurde ja zum Teil sogar bei uns ausgebildet. Er war ja schon ein bisschen bei uns und musste da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, härtere Zeiten erleben. Wir haben ihn ja auch schon ein bisschen als Chancentod kennengelernt in einer kurzen Phase. Und ja, also je nachdem, wie man es framen will, ist es auch vielleicht ein großer Erfolg, wenn er für über 30 Millionen nächstes Jahr weg ist.
So sieht's aus. Und, ne, und wenn er es dann wirklich schaffen sollte, der Nachfolger von Harry Kane zu werden, dann wünsche ich ihm da alles Gute und sage herzlichen Glückwunsch. Ne? Gar kein Problem.
Ganz genau. Ja, sehr schön. Langsam schwindet meine Energie, muss ich dann sagen, doch. Aber ja. Ich muss euch allen, dir auch, Jonas, ganz dringend etwas empfehlen. Eine unbedingte Guck-Empfehlung. Nämlich, wer heute noch nicht genug von Fußball hat oder sich generell denkt, heute wäre so ein Tag für Sofa und Fernseher. Ich habe eine sehr, sehr gute Empfehlung. Und zwar müsst ihr heute dringend in die ARD-Mediathek gehen und euch Rise and Fall Staffel 1 angucken. Rise and Fall, denkt man sich jetzt, was ist das für ein komischer Thriller? Nein, ist kein Thriller. Es ist eine Doku-Serie der ARD und die begleitet Traditionsvereine, aber nur Traditionsvereine, die sehr viele Höhen und Tiefen erlebt haben. In Staffel 1 geht es um den TSV 1860 München. Die waren deutscher Meister in den 60ern, hatten Nationalspieler ohne Ende, waren in den frühen 2000ern nochmal richtig gut und dümpeln jetzt ja in der dritten Liga rum. Und das ist auch ein Verein, ich glaube, Dietmar Hopp, wenn du das hörst, guck dir die Doku vielleicht auch an. Die Geschichte des TSV 1860 München zeigt auch, was passieren kann, wenn eine Person zu viel Macht hat. Und ich rede jetzt gar nicht so sehr von diesem mysteriösen Scheich Hassan, sondern ich rede vor allem von Karl-Heinz Wildmoser. Die Älteren werden sich erinnern. Ist auf jeden Fall eine Doku, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Beginnt in den 90ern hauptsächlich und geht halt bis in die Gegenwart rein.
Rise und da geht Fall. Die gesamte erste Staffel geht jetzt erstmal über 60 München.
Die zweite Staffel, genau, geht über den ersten FC Kaiserslautern. Ne? Ein Verein mit einer irren Geschichte. Ne? Deutscher Meister unter Rehagel in den 50ern, der beste deutsche Verein. Und die Staffel 3 geht über den VfB Stuttgart. Aber ich empfehle besonders Staffel 1 von Rise and Fall.
Aber VfB Stuttgart, ne? Also so gefallen sind die jetzt auch wieder nicht.
Naja, zweite Liga.
Ja, stimmt, sind ja kurzfristig abgestiegen. Ich dachte, dass die sich jetzt eher dann vielleicht auf sowas wie Alemannia Aachen oder so konzentrieren, ne? Die
der
dann
auch
so gut. Richtig runter sind.
Der auch
gut, waren ja auch Anfang des Jahrhunderts noch Erstligaverein. Und dann jetzt auch, wo sind die mittlerweile, Aachen? Sind die sogar in der vierten Liga?
Also die waren lange Regionalliga, ich glaube, sie sind wieder in der dritten. Haben aber ja ein Stadion mit über 30.000 Plätzen. Aber am krassesten ist es wirklich bei 1860. Ne? Die haben auch eine krasse Fanszene, haben wirklich Erfolge erlebt, haben Champions League Quali gespielt, noch in diesem Jahrtausend. Und ja, lagen zwischenzeitlich ja am Boden in der Regionalliga.
Ja interessant. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Vielen Dank dafür. Und mit diesem Tipp, David, entlassen wir euch doch jetzt zumindest in den Abend, wenn ihr es jetzt direkt hört und wann auch immer ihr es gehört habt, in den Morgen, in den Arbeitstag, was auch immer.
Ganz genau. Danke dir, Jonas. Danke euch fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.